wenn wir die Auseinandersetzung mit der Kirche ein bisschen weiter in die Geschichte verfolgen, dann haben wir sozusagen seit der Renaissance und speziell im 18. Jahrhundert eine sehr starke atheistische, antikirchliche, antichristliche Bewegung in Europa. Wenn man das 18. Jahrhundert anschaut, die war extrem aufklärerisch, atheistisch, antichristlich. Alle, die ein bisschen was von sie gehalten haben und sich als intellektuelle Künstler positionieren wollten, sie waren dezidiert antichristlich. Und alles, was in der Kirche, in der Bibel alles, was erzählt war, wurde einfach abgelehnt und verachtet. Ja? Und das Volk wurde auch verachtet dafür, dass er das geglaubt hat. Also der Protest war radikal, fast allumfassend, also die ganze gebildete Klasse damaliger Zeit war extrem antichristlich angestimmt. Und dann kam die Französische Revolution. Die Französische Revolution hat Europa erschrocken durch den Terror. Und die Abschlachtung dieser praktisch gebildete Klasse. Ja. Weil im Endeffekt die, die unter der Guillotine kamen, mit wenigen Ausnahmen von König und seiner unmittelbaren Umgebung, waren einfach Dichter, Denker und gebildete Schicht Frankreichs damaliger Zeit. Das hat erschrocken, dass Europa, wie ich gesagt habe, und das war das Ende des Atheismus in Europa. Weil die Diagnose, die nach der Niederschlagung der Französischen Revolution kam, warum zu diesen Exzessen geworden ist, warum die Menschen so eine, wie Hegel zum ersten Mal gesagt habe, in diese technologische Maschinenweise abgestattet worden waren mit Guillotine. Die Antwort war die Gottlosigkeit, ja, die Auflehnung gegen Gott und gegen Christus. Das ist eine Analyse, die seitdem ständig wiederholt wird und ein Bestandteil der europäischen Tradition geworden ist. Wenn Sie heute Zeitungen öffnen und dort lesen, die abgedruckte oder dargestellte Rede des Papstes in Auschwitz gestern stattgefunden, dann fragt sich der Papst, warum das alles passiert ist, was passiert ist. Und die Antwort ist Gottlosigkeit und Auflehnung gegen Gott. Ja? Das heißt, die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Verbrechen des Kommunismus, ja, und die Verbrechen des 20. Jahrhunderts, sie werden alle beschrieben und diagnostiziert als Symptome der Gottlosigkeit. Die Niederschlagung der Französischen Revolution war also die große Rückkehr der christlichen Autorität. Eine Restauration des christlichen Glaubens in seiner Funktion, so etwas wie die ethische Grundlage der europäischen Zivilisation aufrechtzuerhalten, zu garantieren. Und nach dem Niederschlag, also das System, in dem wir leben heute, ja, weitgehend, das möchte ich wirklich unterstreichen, weil wenn wir dieses Text lesen, nach wie vor ist nichts anderes als eine Fortsetzung eines Systems, das sich etabliert hat in Europa, nach dem Niederschlag der Französischen Revolution. Und dieses System ist intellektuell charakterisiert durch die Arbeitsteilung, die bei Kant schon formuliert worden war, Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Religion. Die Wissenschaft wurde sozusagen für das Wissen zuständig. Das Wissen hat man nicht aus der religiösen Tradition bekommen oder Überlieferung, sondern aus den wissenschaftlichen Experimenten und Theorien. Aber für die Ethik wurde Kirche und Religion als zuständig berufen. Wenn auch heute zum Beispiel ein Ethikrat berufen wird, die Vater entscheiden soll über den Beginn des Lebens und die Möglichkeit der Genmanipulation und der Abtreibung und so weiter und so fort, das sind erstens zuerst die Kirchenleute, ja, von verschiedenen Denominationen, verschiedenen Konfessionen, die ihre Meinung dazu äußern sollen, dürfen und müssen. Das heißt, wir leben in einer Symbiose, zwischen auf der einen Seite Religion, zuständig für die Ethik, und Wissenschaft, zuständig für alles andere, ja, sozusagen, für das Wissen. Es ist eine unlautere Kombination. Ja. Das heißt, wir leben in einer Welt, in einer Zivilisation, die so gut funktioniert schon mehr als zwei Jahrhunderte, oder nicht gut, wie auch immer. Aber sozusagen die zwei Teile dieser Welt, ja, dieser Zivilisation, passen nicht ganz zueinander. Wobei man nicht sagen kann, dass das untypisch ist für die Kulturen überhaupt. Ja. Wir wissen, dass zum Beispiel chinesische Kultur besteht aus drei philosophischen Lehren oder religiösen Lehren. Das ist Daoismus, das ist der Konfuzianismus und Buddhismus. Und der Buddhismus war immer für das innere Leben zuständig, Konfuzianismus für das Stadtleben und Daoismus für den Tod. Ja. Und so war sozusagen für den Tod alle Rituale, die damit zu tun haben. Das heißt, sozusagen viele Zivilisationen leben als Kompromiss plus Arbeitsteilen. Ja? Und man muss ganz klar sehen, dass unsere Zivilisation keine Ausnahme ist. Ja? Es gibt sozusagen Wissenschaftsglaube, der reguliert einen Teil, und es gibt christlichen Glauben, der reguliert einen anderen. Nun, im 19. Jahrhundert lief das irgendwie relativ unter dem Schock der französischen Revolution, lief das relativ unproblematisch, relativ lange Zeit, bis 70er, 80er Jahre. In 70er, 80er Jahre beginnt eine Reflexion in Europa, die einen gewissen Abkehr oder Infragestellung dieser Kombination bedeutete, um zunächst einmal in einer Romanenform oder biografischen Form, nicht in Form einer wissenschaftlichen Schrift und nicht in Form einer philosophischen Untersuchung, sondern die berühmtesten Dokumente dieser Zeit, das sind drei Schriften, auf die hier Nietzsche in erster Linie reagiert. Das ist der Roman Idiot von Dostoevsky, das ist das Leben Jesu von Renan, Ernest Renan, und das ist Tolstois Lehre. Ja. Und das ist auch Wagners Umkehr und Verchristlichung des Wagnerischen Opus. Ja, das sind drei Phänomene, auf die dieser Schritt reagiert im Wesentlichen. Zunächst einmal, was gemeinsam ist für alle fünf, das heißt für Parsifal, für Dostoevsky, für Tolstoi und für Renan und für Antichrist. Das Gemeinsame ist entscheidende, würde ich sagen, historisch gesehen, als die Differenzen. Das Gemeinsame ist die Trennung von Christus, zwischen Christus und Kirche. Im Unterschied zu klassischem Atheismus des 18. Jahrhunderts, das Ganze rücksichtslos und kompromisslos abgelehnt hat. Alle 5 Versuche, gegen die kirchliche, ethische und politische Übermacht zu protestieren, lehnen Jesus nicht ab, sondern trennen die Figur Jesus von der Kirche durch eine neue Interpretation. Das macht in Parsifal, in der Figur von Parsifal, Wagner. Und wer ist der Parsifal? Er ist der reine Tor. Das heißt der Idiot. Ja. In Idiot von Prinz Mishkin, aus der Frau von Dostojewski, ist ein neuer Christus, der nach Moskau kommt. Und dort sozusagen gekreuzigt wird, nach allen Regeln des 19. Jahrhunderts, ist ein Idiot. Ja. Tolstoi propagiert die Simplifizierung des Lebens des Denkens als Zugang zum wahren Christentum, jenseits der Kirchenintention und so weiter. Diese Selbstverblödung oder Selbstidiotisierung, ja, die auch Renan beschreibt, wenn auch ein bisschen anders, das ist der gemeinsame Zug aller Neuinterpretationen Christi in dieser Zeit. Der reine Tor in Parsifal ist gerade derjenige, der sozusagen nicht versteht, der nur seinen Instinkten folgt, und diese Instinkten sind die heiligen Instinkte. Ja? Die sind die heiligen Instinkte, weil er sozusagen von der Natur her heilig ist, ja? so wie der Christus. Nietzsche übernimmt weitgehend dieses Modell, wenn auch kritisch und reflektiert dieses Modell ein bisschen anders. Was ich dazu noch sagen will, ist, dass die Sache hat sich auch in der Hinsicht null geändert. Statt Atheismus haben wir Protestantismus. Das heißt, jede neue Welle Auseinandersetzung mit Christentum bedeutet eine neue Welle der Trennung zwischen Jesu und der Kirche. Letztes gutes Beispiel, Da Vinci Code. Ja, das ist gerade angekommen. Da Vinci Code von der Struktur her, nicht von dem Niveau, es ist ein sehr schlechter Film, sehr schlechter Film. Aber, und Antichrist und Idiot sind gute Bücher, und Parsifal ist ein guter Stück und ein guter Oper. Aber strukturell gesehen ist es absolut das Gleiche. Das heißt, man kommt, trennt Jesu von der kirchlichen Tradition, sagt, dass die kirchliche Tradition nur gelogen hat und dass jetzt gerade in diesem Stück, in diesem Augenblick, wenn man diesen Roman liest oder diesen Film anschaut und in dieser Oper sieht, sieht man, wie der Christus eigentlich war. Ja? Hier findet eine große Reinigung, eine große Berichtigung, eine große Entschlaffung sozusagen von Christus. Das findet jetzt Platz überall in Hollywood. Matrix, Neo ist der Christus hier, das ist der Neue Testament. Ja. Mit seiner Freundin ist die Trinity, ist, ja, und so weiter. Die Sache ist klar. Und Matrix ist sozusagen das Alte Testament. Und dann wir haben diese Passion, ja, wo es speziell aramäisch gesprochen wird, um zu zeigen, dass sozusagen kirchliche Geschichte ist weg. Und der Autor sozusagen kommt zurück ins Ursprüngliche und so weiter. Und der Christus, der gezeigt ist, der wahre Christus und nicht der Christus der Überlieferung. Das heißt, dieser Gestus ist repetitiv. Wir leben in diesem Gestus nach wie vor. Dieser Gestus etabliert sich in dieser Zeit, also im dritten Drittel des 19. Jahrhunderts, und hat sich seitdem nicht geändert. Ja? Also jede Welle der Auseinandersetzung geht diesen Weg. Also nicht der Weg des klassischen Atheismus, auch nicht der Weg der klassischen Religion, sondern diesen Weg, Christus abzutrennen, neu zu argumentieren um neu zusammenzustarten. Das ist der lutherische, das ist der kalvinistische Ansatz. Man kann sagen, dass wir hier mit der Kulturalisierung des Protestantismus zu tun haben. Protestantismus nicht in dem Sinne, dass, dass es eine neue Lehre verkündet wird und so weiter und so fort. Protestantismus in dem Sinne, dass die Trennung zwischen Jesu und der Tradition ist ein Verfahren, das sozusagen als solches durch Luther, Calvin und alle diese Leute in die Welt kamen und dann in verschiedener Weise wiederholt wird. Ich habe schon, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang erzählt, dass in neueren amerikanischen Kirchen, also die engagiertesten Evangelical Communities, nicht einmal die Darstellung des Kreuzes oder des Christus am Kreuz zugelassen ist. Ja. Das heißt, während der Versammlung dieser Evangelical Community erscheint Christus, wie er ist. Ja, es ist sozusagen eine kollektive Rückkehr zum Ursprung, wo kein Bild mehr akzeptiert wird und keine Erinnerung mehr akzeptiert wird, kein Zeichen mehr akzeptiert wird, keine Tradition mehr akzeptiert wird. Es wird ein direkter Zusammenhang hergestellt und die Gemeinde sagt, dass Jesus came, ja, und er ist unter uns. Ja, man braucht keine, ja, man kann keine Vermittlung mehr und so weiter und so fort. Diese protestantische Rückkehr zum Ursprung, zum ursprünglichen Christus, ja, bleibt das Hauptverfahren in der Auseinandersetzung mit der religiösen Tradition. Und man muss ja nicht vergessen, wenn man schon biografisch spricht, Nietzsche war ein Pastorsohn. Ja, kam aus protestantischer Pastorenfamilie. Und in dieser Schrift wiederholte, wenn auch in kritischer Absicht und so weiter, im Grunde bleibt in der protestantischen Tradition. Ja. Also das ist eine Wiederbelebung eines protestantischen Verfahrens nach dem Zusammenbruch des Atheismus in Bezug auf die etablierte Kirche. Das ist sozusagen strukturell, zumindest nochmal so angekommen. Im zweiten Punkt, Nietzsche reagiert auf diesen Dualismus. Ja, das ist typisch für ihn überhaupt. Auf diesen europäischen Dualismus des 20. Jahrhunderts zwischen Wissen und Moral negativ zu reagieren. Ja. Er fragt sich nämlich, wenn man an das Christentum als Lehre, als eine Quelle des Wissens nicht mehr glaubt, warum hält man dann an der Ethik, an der christlichen Ethik? Warum soll man sozusagen seine moralischen Normen ableiten von einer Lehre, an die man als solche nicht mehr glaubt? Das scheint ihm verlogen zu sein. Ja? Ihm scheint dieser Kompromiss ein fauler Kompromiss zu sein zwischen Religion und Wissenschaft. Also er besteht darauf, dass er, obwohl er de facto als ein Protestant agiert, das wollte ich gerade sagen, er tut so und er glaubt es auch zum größten Teil, dass er ein Aufklärer ist im Sinne des 18. Jahrhunderts. Ja? Er appelliert ständig an die aufklärerische Tradition und meint, er ist sozusagen ein Kind der radikalen Aufklärung und nicht ein Kind des Protestantismus. Aufklärung in dem Sinne, dass er meint, man muss die Ethik ableiten von der Wissenschaft. Und die Wissenschaft in Bezug auf den Menschen versteht es als Physiologie. Also er meint, dass sozusagen wissenschaftlich Verstellbare am Menschen ist die Physiologie und er muss sich so verhalten, dass er seiner Physiologie entspricht. Ja? Das heißt, dass er als Organismus dabei sich gut fühlt. So wie er sagt, warum bin ich ein Genie? Ja, da gibt es ja einen berühmten Aufsatz von ihm. Und er hat gesagt, weil ich immer ein gutes Gespür dafür hatte, welches Essen ich gut vertrage, welcher Luftdruck für mich gut ist, wann und wie viel Zeit soll ich schlafen, wo die Luft besser ist oder schlechter ist. Ich hatte immer ein gutes Gespür von meinen Instinkten, von meinem Körper. Und ich war immer imstande festzustellen, was mein Körper will. Und ich habe diese Verlangen des Körpers sozusagen immer gefolgt. Das ist ein etwas idealisierter Bild von sich selbst. Sie wissen sozusagen auf allen Ebenen, er war nur frustriert. Hat immer nicht so gelebt, wie er eigentlich wollte. Seine erotischen Geschichten kennen wir. Hat nur einmal sozusagen ein Sexualakt erlebt, bei dem er auch Syphilis bekommen hat von einem Gestorbenen ist und so weiter. Also man kann nicht sagen, dass er treffsicher war und präzise in seinen Analysen, was für ein körperlich besser ist und was schlechter. Aber das ist sozusagen das ist eine andere Geschichte. Als Ideal, und vielleicht gerade deswegen, weil er dieses Ideal niemals erreichen konnte, de facto. Im Idealfall hat er gedacht, man muss so leben, dass es dem Körper gut geht. Wenn dem Körper gut geht, dann ist alles andere auch gut. Ja. Aus der Perspektive muss man ableiten, auch ambivalente Positionen, die in dieser Schrift formuliert werden, die widersprüchlich zu sein scheinen, ja? Und so weiter und fort. Aber die eigentlich nicht widersprüchlich sind, wenn wir davon ausgehen, dass für Nietzsche entscheidend waren die Körperverfassung, Verfassung des Nervensystems, instinktives Leben und instinktive Zustimmung zu dem, was einem körperlich gut tut und Ablehnung dessen, was einem schlecht tut. Aus dieser Perspektive gesehen, meint er, Christus hat sich gut verhalten. Er war schwach, fast schwachsinnig, sehr nervös, überempfindlich, konnte keine Konfrontation aushalten und so weiter. Und deswegen hat er immer gesagt, ja gut, wenn du geschlagen bist, dann gehst du über deine Wange. Wenn du beleidigt bist, dann tu so, als ob du den Beleidiger liebst. Ja, und so. Das sind alle Vorsichtsmaßnahmen, um sich, ja, und sich sozusagen und seinen Körper nicht zu überanstrengen, weil er war einfach nicht fähig, ja, jetzt anzufangen zu streiten und so weiter. Das konnte er nicht vertragen, weil er einfach zu schwach war und diese ganze Anstrengung konnte er nicht vertragen. Also lieber geh weg, ja, lieber steck ein, ja, lieber, ja, so. Aus dieser Geschichte wurde aber eine völlig andere Geschichte gemacht. Ja? Nämlich, du sollst das tun, auch wenn dein Körper nicht danach ist. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel du geschlagen bist, musst du aus ideologischen Gründen nicht zurückschlagen. Nicht, weil das nicht mehr wird. Das ist aber auch wiederum nicht gut, weil dann staut es alles in dir und du fühlst dich die ganze Zeit schlecht, du fühlst dich die ganze Zeit frustriert, du fühlst dich die ganze Zeit beleidigt, du bist voll von Ressentiments und dann schreibst du das Evangelium. Das heißt, du schreibst, es kommt die Zeit und es kommt der jüngste Tag und alle deine Feinde werden ewig brennen. Ja. Und warum alle Feinde ewig brennen? Ja? Wenn du diesen Feind mal gut verprügelst, ja, dann reagierst du ab, ja, und dann bist du wieder sicher und denkst über die Feinde nicht mehr nach. Ja. Da gibt es ja keine Ressentiments, da gibt es ja keine Rachegefühle, alles ist erledigt und sie sollen nicht, sie haben so Trachtflüge bekommen und sollen nicht mehr ewig in der Hölle schmoren. Ja? Ja? Das heißt, jeder nach seiner Meinung soll so verhalten und so eine Moral verwirklichen, die einem gut passt. Weil wenn man das nicht tut, ja, dann ist man nur frustriert, von Rachegefühlen erfüllt und dann, wie gesagt, psychologisch unsauber. Ja, es schaut zu viel zu dir an. Also, was ist gut für Christus und Buddha? Ja, das ist nicht gut für viele Buddhisten und Christen. Die eignen ein Verhaltensmuster ein, an das ihnen körperlich, emotional, psychologisch gar nicht entspricht. Ja. Und er sagt, da war die große Theorie, dass Christus eigentlich kein Jude war, sondern war ein römischer, der Sohn eines römischen Legionärs. Ja. Und dass Maria das verheimlicht hat und hat gesagt, das ist der Sohn Gottes, aber eigentlich, weil er sozusagen das nicht preisgeben wollte. Das ist sozusagen arische, dass der Christus war arischer Ursprung. Daran hat Wagner geglaubt, interessanterweise. Und das hat er eben in diesem arischen Christus, ja, der in der jüdischen Tradition angeschrieben worden war. Der Parzival hat eben diese Bedeutung. Und er hat, wie gesagt, daran geglaubt. In einem gewissen Sinne auch nicht so krude, ja, weil Nietzsche war so zu ironisch und so interessant zu nehmen. Aber ja, so oder so. Ja. Christus war von der Natur her etwas anders als die anderen. Ja, umherum. Und die Juden schreiben, das sind die meisten sehr energische Leute. Ja. Und sozusagen lebenslustig, energisch, aktiv. Ihnen hat das gar nicht gepasst, ja, und auch nicht gut getan, ja, dass sie eine solche Lehre übernommen haben, das hat sie nur frustriert. Aber er hat gesagt, das hat sie intelligent gemacht. Ja? Das ist ein berühmter Einwand gegen Wagner. Er hat gesagt, das Problem besteht darin, dass Frustration ist der Grund für die Intellektualität. Also wenn man nicht frustriert ist, ist man dumm. Ja? Man ist sozusagen der reine Tor. Ja? Weil wenn es nicht angestaut hat, wenn alles abreagiert ist, man sozusagen, dann gibt es ja kein inneres Leben. Er hat dieses berühmte Modell des inneren Lebens. Er hat gesagt, was ist das innere Leben? Der Geist, die Seele, ja, Intellekt. Ja. Wir sind als Organismus, sagt er, wir sind voll. Wir brauchen sowas nicht und besitzen sowas nicht. Sondern wir haben eine Aggression, ja, gegen die anderen. Wir wollen die anderen vernichten. Okay. Und dann, aus einem oder anderen Grund, sind wir nicht imstande, andere zu vernichten. Aber diese Aggression ist ja da. Was passiert? Diese Aggression richtet gegen uns selbst und beginnt uns zu zerstören. Dieser Zerstörungsprozess, dieser, sagen wir, Loch, ja, in uns selbst, in unserer eigenen Gesundheit, die wir auf diese Weise veranstalten, ist das, was wir Geist, Seele und Intelligenz nennen. Ja. Das ist sozusagen ein Vorgang der Selbstzerstörung. Dieser Vorgang der Selbstzerstörung ist gleichzeitig Vorgang der Selbstreflexion, Selbstanalyse. Wir beginnen statt die Welt zu analysieren und selbst zu analysieren. Ja? Wir beginnen uns mit uns selbst zu beschäftigen und selbst in Frage zu stellen und selbst zu befragen. Also alles, was wir eigentlich nicht tun sollten. Ja? Dadurch werden wir klug. Ja? Und er sagt, warum Juden klug sind, weil bei ihnen dieser Widerspruch zwischen der Moral, der sie folgen, und ihrer Veranlagung, also lebenslustig oder aktiv, am meisten ist. Ja? Sie müssen sozusagen sich am meisten quälen, ja, und am meisten zerstören. Und deswegen sind sie ja auch intelligenter als viele andere Völker. Er hat daran wirklich geglaubt. Ja. In diesem Sinne ist er antisemitisch, ja, weil er geglaubt hat, sie im Klima sind. Das ist sozusagen umgekehrt Rassismus. Ja. In diesem Sinne kann man sagen, dass Nietzsche, was er gepredigt hat, ist letztendlich, dass man die Moral abschaffen soll. Die Moral soll man abschaffen. Wenn man glücklich sein will, wenn man in Frieden mit sich selbst sein will, wenn man gut zu sich selbst und zu der anderen sein will und so weiter. Man muss dann Aggressionen abreagieren oder nicht abreagieren, wenn man das nicht will, ja, und so weiter. Man soll keine Muster folgen, man soll keine Moral folgen, man soll nur der eigentlichen Physiologie und eigenen Instinkten folgen. Dann wird man glücklich. Aber dann wird man blind. Und dann entsteht gar keine Zivilisation und keine Kultur. Die Kultur entsteht dadurch, dass man alles nicht richtig tut. Ja, dass man sich quält, dass man sich frustriert, dass man unglücklich ist, dass man gegen sich selbst handelt, dass man in einem Konflikt lebt, den man nicht lösen kann. Dadurch entsteht die Dynamik, die eine kulturelle Sinn hat. Und er war immer gespalten zwischen diesen zwei Perspektiven. Eigentlich hat es beides gepredigt und war mit beiden nicht ganz zufrieden. Er war auf der einen Seite immer auf der immer das instinktive Leben gepredigt, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite die Leute, die es tatsächlich gemacht haben, also blonde Bestien oder eben Christus ja auch letztendlich, für dumm gehalten. Ja? Er ist gegen Paulus, ja, aber an einer anderen Stelle sagt er, Christus war dumm, aber Paulus war klug. Ja? Die europäische Klugheit hat ihren Ursprung bei Paulus und nicht bei Christus. Das ist diese Ambivalenz, die das ganze Werk von Nietzsche durchzieht. Und übrigens, diese Ambivalenz wurde auch geerbt durch Freud, der auch sehr, ja, auch genauso ambivalent ist. Auf der einen Seite ist für ihn er hat das alles sexualisiert. Ja? Okay. Die ganze Zivilisation ist die einzige Frustration der Sexualität, ja, die einzige Quälerei. Ja. Auf der anderen Seite aber werden die sexuellen Kräfte nicht frustriert, würden sie nicht umgeleitet werden in die kulturelle Produktion. Ja. Das würde dann bedeuten, der Untergang der Kultur und der Zivilisation, wie wir sie kennen. Ja. Und das kann man auch nicht begrüßen. Ja. Und so die beiden Autoren schwanken immer. Dieses Schwanken ist übrigens für alle sozusagen Vitalisten oder vitalistisch denkende Autoren typisch, auch für Deleuze, ja, wenn man es genau liest. Ich habe das schon mal gesagt, dass auf der einen Seite überbordende Kräfte und das alles, vitale Kräfte, die einen tragen und so weiter. Auf der anderen Seite plötzlich taucht ja auch die Idee des Masochismus und wie es eigentlich schön ist, sich zu unterwerfen und sozusagen planmäßige kulturelle Arbeit zu leisten. Das ist doch so eine Krise. Es ist eine Qual, aber es ist eine Qual, die man unter Umständen auch genießen kann und so weiter und so fort. Also alle Autoren, die aus Nietzscheanisch, Freudianischer Tradition kommen, sind in diesem Sinne ambivalent. Diese Ambivalenz ist ja einfach so genetischer Code, diese Theorien. Es ist nicht so, dass man durch eine Interpretationsanstrengung diese Ambivalenz wegdenken kann. Ja? Wenn man das tut, dann kommt etwas wirklich Idiotisches daraus, ja? Wie eine sozialistische Interpretation von Nietzsche oder so etwas. Ja? Das wird sofort sozusagen das festgelegt und dann sieht es nicht gut aus. Ja? In einer Form oder anderen. Die leben von dieser Ambivalenz eigentlich, die lebt von dieser Ambivalenz. Ja gut, das diskutieren, glaube ich, hier weiter. Wir machen jetzt eine...